Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die aus einer toxischen Beziehung aussteigen wollen und merken, das ist gar nicht so einfach. Deshalb unterhalte ich mich heute im Interview mit der Psychologin Christina Peters über ihr Buch Exit Gaslighting. Grüß Gott, hier im Podcast Frau Selbstbewusst. Ich freue mich riesig, dass die Christina meine Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen, liebe Christina.
Hallo Shivani und hallo alle Zuhörerinnen und vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, die Christina ist eine Kollegin von mir, sie ist Psychologin und sie hat ein Buch geschrieben, über das mag ich heute mit ihr reden. Die Christina ist unterwegs, wie ich. Sie ist digitale Nomadin. Sie ist gerade auf den Azoren, also auf den Inseln, die zu Portugal gehören. Christina surft gerne, nicht nur im Internet, sondern wirklich im Meer. Sie schüttelt den Kopf.
Nee, nicht so ganz.
Nee, das stimmt nicht.
Tauchen.
Also du tauchst gerne, okay.
Die Location war richtig im Meer, aber das mit auf dem Brett.
Das ist nicht so, okay. Also falsch recherchiert. Ja, und wir unterhalten uns heute über dein Buch. Und das Buch heißt Exit Gaslighting. Darauf freue ich mich sehr.
Ja, ich mich auch. Ich bin gespannt, wo uns das Gespräch hinführt heute.
Wann ist denn dein Buch entstanden, Christina?
Also das war über einen längeren Zeitraum, insgesamt so 15 Monate. Und der Geburtstermin war am 28. Juni diesen Jahres, noch diesen Jahres, also 2022. Und genau, also entstanden, wie gesagt, in einem längeren Prozess, weil es auch sehr umfänglich ist. Und ja, genau.
Es ist auch total differenzierend. Und zwar, ich habe Freudensprünge gemacht, als ich das entdeckt habe. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Aber es ist unglaublich, was du da reingepackt hast. Es beantwortet endlich diese Frage, die mir schon lange unter den Nägeln, unter den Fingern brennt. Ich saß schon so oft da und wollte einen Blogartikel schreiben, weil dieses Thema so differenziert ist, was mich schon so lange, ich sage jetzt mal, ankotzt. Weil alle Menschen über toxische Beziehungen reden und das wieder auf eine toxische Art und Weise tun und das gar nicht kapieren, das gar nicht verstehen. Und ich habe mich gar nicht getraut, was drüber zu reden, weil ich schon vorm Shitstorm Angst hatte. Und dann dachte ich, endlich spricht es jemand an, endlich bringt es mal jemand auf den Punkt, dass das ein Thema ist, das man nicht so angehen kann, dass man den anderen wieder verteufelt und wieder sagt, den anderen in eine Ecke stellt, sondern dass man das anders machen muss. Aber jetzt habe ich erstmal mein Dings hier ausgebreitet, was mich begeistert hat an deinem Buch. Jetzt mal meine Frage, was hat dich denn dazu gebracht, dass du dieses Buch schreibst?
Also genau das eigentlich. Und ich bin dankbar und froh, dass ich dann eben genau hier bei dir zu Gast sein darf, weil ich genau darunter sehr, also ich sage jetzt mal, so einen Weltschmerz empfunden habe. Ne? Dieses sich wiederholende, ich klage den anderen an und ich komme aber selber nicht in eine Entwicklung, die mir förderlich ist im Bereich dieses Themas toxische Beziehung. Und ich habe halt schon auch selber die Erfahrung gemacht. Ich war in solchen toxischen Beziehungen. Ich komme auch aus einem Elternhaus, wo ich sage, da bin ich früher mit in Berührung gekommen, wo eben auch so Themen wie Traumabonding eine Rolle spielen oder eigene Entwicklungstraumata, die ich mir jetzt auch über die letzten Jahre angucken durfte, / musste. Und was mich halt einfach so traurig gestimmt hat, war genau das, dass ich so das Gefühl hatte, es gibt so, so viele Menschen, die an sich so ein feinfühliges, also das hat jeder, ne? Das ist diese Fähigkeit, sich in der Verbundenheit und in der Achtsamkeit und auf seine Intuition verlassen, durch die Welt zu bewegen und auch was Positives zu stiften. Und dass all diese Menschen irgendwie so gefühlt stecken, feststecken, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt abgrenzen, wehren, den anderen an den Pranger stellen. Und ich dachte mir einfach, es ist so wichtig, dass man mal versteht, welche Mechanismen befinden sich denn dahinter, dass man darüber, über dieses Verstehen, in die Eigenverantwortung kommt und sagen kann, okay, was kann ich denn tun, um nicht mehr Teil einer solchen toxischen Beziehung zu sein? Und das habe ich versucht, in diesem Buch so zu veranschaulichen. Es passt auch nicht jedem, muss ich sagen. Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für jeden geeignet, weil es natürlich schon auch konfrontierend ist, ne? Auf eine gewisse Art.
Ich finde, du hast es gut geschafft, weil du eben nicht schwarz-weiß malst da drin. Du sprichst durchaus Tacheles und sagst, es gibt auch Menschen, von denen darf oder muss man sich abgrenzen. Aber es gibt auch eine andere Haltung.
Ja.
Ja, ist dieses Buch. Als es entstanden ist, war das ein Prozess? War das ein Wunsch, den du schon lange hattest? War das was, was von außen an dich herangetragen wurde? Wie kamst du darauf, dass du das in Worte fassen könntest?
Also, es war definitiv ein Prozess und es war auch ein Prozess, wo ich mehrmals das Gefühl hatte, oh, keine Lust mehr, ich mag nicht mehr, weil es natürlich schon Themen sind, die sind nicht leicht, ne? Also, man geht schon in eine gewisse Schwere, wenn man sich in diese Themenfelder begibt. Das sind keine Dinge, die man sich jetzt gerne nach Feierabend bei einer Tasse Tee auf der Couch angucken möchte. Deswegen, es war schon so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich so sage, aber wie so ein Auftrag, ne? Also ich habe diese Erfahrungen gemacht. Ich sehe, was ich sehe, und das macht mich traurig. Und so wie du ja auch als Psychologin dieses Wording hast, um zu vermitteln, was da passiert, habe ich gedacht, Mensch, ich kann das schon. Ich kriege das schon irgendwie in einen Zusammenhang, so dass andere verstehen und sehen können und sich darin erkennen können. Also auch mit diesem Versuch der Empathie und diesem, ne, lad es mal zu dir ein und mach es zu deinem eigenen und schau mal, wo siehst du dich da drin wieder? Und das war wie so ein, also es war schon ein starker Antrieb, dass ich das Gefühl hatte, das ist wirklich eine Hilfe. Es kann eine Hilfe sein für dieses Anliegen, was ich da in mir trage. Und ja, also wie gesagt, ich habe auch mal einen Monat Schreibpause gebraucht oder so, wo ich gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr über toxische Beziehungen schreiben. Ne? Also, weil das macht ja was mit der eigenen Energie auch. Und es waren aber auch Themen, von denen ich gemerkt habe, es kommt immer wieder in den eigenen Klientengesprächen, wird es zum Thema. Und ich hatte auch das Gefühl, ich wiederhole mich. Ja? Und dann dachte ich mir, Mensch, fass das doch mal zusammen und mach ein Buch. Und dann ist das erledigt. Dann kannst du auf das Buch referenzieren und dann gibt es mal kompakt was, dass dieses ganze Thema in ein sachliches, ne, in ein sachliches Komplettwerk überführt, um eben auch den Leuten zu zeigen, guck mal, hier gibt es eine Lösung, eine Möglichkeit, das zu sehen. Und wenn du merkst, dass du das nicht nutzen kannst für dich, dann ist es vielleicht ein anderes Thema, dann ist es gar nicht das Thema. Ne, also wenn ich einen Widerstand gegen Veränderung habe zum Beispiel, oder wenn ich merke, dass ich selber in so einem traumatischen Zustand bin, das sind dann, also das war eigentlich so der Grund. Diese Wiederholung in den Coachings und dieser gefühlt persönliche Auftrag, das halt zu machen.
Okay. Dann dein Buch heißt Exit Gaslighting. Ich bin mir sicher, manche von den Hörerinnen und Hörern, die wissen, was Gaslighting ist und andere nicht. Was ist Gaslighting?
Also ich versuche es kurz zu fassen. Mein Versuch einer Definition geht, glaube ich, 50 Seiten, deswegen ist es schwierig. Also Gaslighting unterm Strich aus der Sicht von jemandem, dem es widerfährt, ist, wenn man aus der eigenen Wahrnehmung rutscht, beziehungsweise herauskatapultiert, beziehungsweise herausmanipuliert wird. Ne? Also wenn jemand Bemühungen an den Tag legt, sein eigenes Weltbild über den anderen drüber zu stülpen. Man erlebt es selber und empfindet eine Verunsicherung, eine Selbstentfremdung, rutscht in einen, ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, in so ein Fight, Flight, Fright Response und ist eigentlich nur noch im Wegducken. Und für den anderen, also was ist Gaslighting aus der Sicht desjenigen, der das tut, der möchte damit etwas erreichen, ganz allgemein formuliert, hat einen Vorteil davon, oder er tut es, um etwas zu verdecken, was für ihn negativ ist, unangenehm ist, vielleicht schmerzhaft ist, was Angst macht. Und in dieser Interaktion aus diesen beiden Bestandteilen dessen ergibt sich der Gaslighting-Prozess. Also es hat was mit Wahrnehmung zu tun, es hat was mit dem Gegenteil von Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht eine allgemeingültige, sondern dieses Anrecht auf die individuelle Wahrheit, das jeder hat, ne, wenn da eine Aberkennung stattfindet, auf die eine oder andere Art und Weise. Und da steckt System dahinter.
Und jetzt habe ich mich gefragt, das ist ja ein Buch, also Ausstieg aus Gaslighting. Damit meinst du, wie kann ich aus toxischen Beziehungen aussteigen? Kann man denn sagen, alle toxischen Beziehungen bestehen, also beruhen auf dem Gaslighting? Gibt es da noch andere Mechanismen oder ist das der einzige? Darüber hatte ich mir noch nie vorher Gedanken gemacht. Oder ist das exemplarisch einfach das, was am häufigsten auftritt?
Also das ist gut, dass du es nochmal so explizit ansprichst. Das ist nicht das Einzige. Das ist eingewoben und du hast auch recht. Es ist eigentlich kein Buch nur über Gaslighting, sondern es ist ein Buch über toxische Beziehungen. Aber Gaslighting ist das, was ich erfahren habe als Coach in den letzten Jahren in diesem Bereich. Das ist das zentrale Element. Also wenn Gaslighting nicht mehr funktioniert, dann fällt die toxische Beziehung. Weil wenn Gaslighting nicht greift, dann bist du in deiner Wahrnehmung. Du bist in der Verbindung mit deiner eigenen Intuition. Das heißt, du erkennst andere Mechanismen, wie beispielsweise Ghosting, ja. Also wenn jemand dich ignoriert oder sich nicht meldet oder auch Bestrafungsmechanismen. Wenn du im Kontakt mit deiner eigenen Intuition und deiner Wahrheit bist, dann kannst du auch viel mehr bewusstere Entscheidungen treffen diesbezüglich. Das heißt, du hast dein Standing, du verlierst dein Standing nicht. Deswegen, ja, also es gibt andere Mechanismen, Externalisierung, jemand gibt dir die Schuld, jemand verdreht die Tatsachen. Solange du bei dir bist in diesen toxischen Beziehungen oder zu dir zurückkehrst und du Gaslighting verlässt, verlässt du eigentlich auch die toxische Beziehung. Also so ist das. Das heißt, aus meiner Sicht kommt es tatsächlich in allen toxischen Beziehungen vor, wobei ich auch sagen möchte, ich habe ja ein Stufenmodell, eine Annahme, dass es eben Menschen gibt, die machen das bewusst. Das sind diejenigen, die wahrscheinlich auch am härtesten Schaden verursachen. Und dann gibt es aber auch solche, die das in Form von einer eigenen Traumareaktion beispielsweise völlig unbewusst machen. Aber dennoch passiert das Gleiche bei demjenigen, der das erfährt. Und deswegen auch da, ich glaube schon, mehr oder weniger kommt es in jeder toxischen Beziehung vor, dass jemand versucht, sein Weltbild über das des anderen drüber zu stülpen. Ja, dass es keine Augenhöhe gibt, keine Gleichwertigkeit der Wahrnehmungswelten. Auf der Basis finden keine Gespräche statt, sondern das hat eine gewisse, ja, so ein gewisses hierarchisches Gefälle.
Wo keine Empathie da ist und Wertschätzung, sondern Macht ist das Interesse.
Genau.
Spannend. Ich habe das aus, ja, ich betrachte das vor allem aus der Ebene, auf der Ebene vom Nervensystem und habe diese Art der Betrachtung, ja, bisher nicht so geübt oder nicht so, in den Fokus genommen. Deshalb ist es für mich total spannend, weil wir aus unterschiedlichen Richtungen dieselbe Ergebnis haben.
Ja, also ich muss
Genau.
sagen, durch das Gespräch mit dir ist mir auch nochmal klar geworden, ich habe das ja in Makroprozesse unterteilt, dass das eine Form auch von Prägung des Nervensystems ist, was in diesem Gaslighting-Prozess passiert, ne? Also, dass diejenigen, die das betrifft und die sich nicht bewusst sind darüber, was passiert, gar nicht mitbekommen, wie sie Stück für Stück in so eine Art Dauerausnahmezustand gleiten. Durch die Konstellation, in der sie sich befinden und deren
Richtig.
Entscheidungen dann eben auch auf Grundlage von einem Ausnahmezustand getroffen werden. Das heißt, das Nervensystem ist on fire, ne, die sind voll im Stress und greifen dann den verbleibenden Strohhalm. Und da gibt es ein sehr witziges Beispiel. also was heißt witzig ist es eigentlich nicht, es ist ein bisschen morbide, das als witzig zu bezeichnen, aber dass sozusagen die Bedrohung von einem Löwen ausgeht, der bedroht das Opossum, ja, und das Opossum erstarrt erstmal, weil es nicht weiß, wohin. Und das machen ja auch viele, um dann eventuell eine Fluchtmöglichkeit irgendwie zu sehen. Das ist ja der Hintergrund. Und dann flüchtet das Opossum aber in die Höhle des Löwen sozusagen, weil da ist es sicher. Ja, und unterm Strich ist das, was auf Nervensystemebene, glaube ich, bei Gaslighting passiert oder in toxischen Beziehungen, dass eben das so ein bisschen habituiert wird. Ne? Also man gewöhnt sich dann dran, dass man in den Ausnahmezustand gerät und die Beruhigung wird dann durch denjenigen vermeintlicherweise geholt, der eigentlich die Beunruhigung oder die Bedrohung initiiert hat. Man bekommt das aber nicht mit.
Das ist auch meine Erfahrung. Und oft sind es die, die die anderen dann dessen bezichtigen, was sie selber tun, um von sich auch nur abzulenken. Das ist ganz interessant, ganz spannend. Bei den Hypnotherapeuten gibt es übrigens eine Geschichte, die sich für mich so als fast wie ein Diagnostikum herausgestellt hat. Und zwar gibt es die Frage, wie man einen Biber fängt.
Okay.
Den kann man ganz einfach fangen. Du stellst einfach eine Biberfalle auf den Weg, den er jeden Morgen geht. Und der Biber wird dann unerbittlich, traurig, weinend zwar, aber unerbittlich in die Falle gehen. Und er weiß auch, dass er da reingeht. Und jetzt gibt es Menschen, wenn die das hören, die sagen, okay, das stimmt, dann laufe ich außen rum. Die sind noch nicht so da drin in diesen Hilflosigkeitsgefühlen. Und wenn jemand ganz tief da drin steckt, dann hat er das Gefühl, ja, das stimmt, ich werde dem in die Falle gehen. Ich kann nicht drumherum gehen.
Genau.
Und wenn diese Geschichte erzählt wird, das ist für mich fast wie eine Diagnostik, ob jemand da drin steckt oder ob er nicht drin steckt, ob er da raus kann.
Also das würde ich auch so sagen. Ja, genau das ist das, was stattfindet. Das ist diagnostisch, glaube ich, sehr gut geeignet, um da ja vielleicht auch vorzufühlen, wo steckt jemand vielleicht die meiste Zeit seines Lebens auch drin, ohne es mitzubekommen. Ne? Also
Genau.
diese Hilflosigkeit oder dieses Ausgeliefertsein und diese Optionslosigkeit. Das ist ja ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und was da vielleicht noch, was mir gerade noch einfällt dazu, da hatte ich kurz im Gespräch auch mit einer Klientin, die hat was ganz Spannendes erzählt, dass sie halt mit sich sehr schwer mit diesen Gefühlen auch sitzen kann, wenn sie in so einen traumatischen, retraumatisierenden Zustand kommt, aber dass es ihr sehr gut tut, wenn sie mit jemandem drüber spricht, der ihr das dann auch validiert, ne? Und das ist ja wichtig, dass wir auch eben die Erfahrungen mit anderen Menschen machen und uns sozial verbinden. Bei ihr war es jetzt nur so, dass mir nochmal klar geworden ist, dass auch da wiederum vielleicht eine Form von Entwicklungstrauma ist und die Koregulation, ne? Also damals vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Und dass man eben da dieses Bedürfnis nach Koregulation, nach Verbundenheit, nach hilf mir doch bitte meinen Zustand zu beenden, dass das einfach, ne, nach Befriedigung schreit, sage ich mal. Und es ist aber wiederum, kann man verstehen, in diesen toxischen Konstellationen natürlich extrem schwierig. Ich gerade in diesem Zustand und dann kommt dieses Bedürfnis nach Koregulation und ich weiß vielleicht noch gar nicht, wie ich selber mich regulieren kann. Und dann suche ich die Regulation bei jemandem, der mir
Beim
eigentlich
Löwen.
vorher wehgetan hat. Genau, beim
Im
Löwen.
Löwen.
Genau, ja. Ja, schwierig, aber spannend auch. Ja.
Ja, und da sind diese Geschichten so hilfreich. Und da habe ich gemerkt, du hast nicht nur ein tolles Buch geschrieben, sondern du schreibst auch tolle Transformationsgeschichten. Du hast in deinem Blog ganz toll aufgeschrieben, diese Geschichte von Herr der Ringe.
Ja.
Wo diese, ich sage jetzt mal, diese Entgiftung stattfindet. Ich habe es jetzt nicht ganz parat, wie das war, aber ich dachte, das ist so genial aufgeschrieben, weil man sich ja in diesen Geschichten so toll wiederfindet und gerade wenn man in so einem Zustand ist, wir haben uns ja gerade auch schon unterhalten, für ein Gespräch, das in deinem Podcast erscheint, das ich auch hier
Ja.
verlinken werde, ganz gerne einfach, weil die beiden Gespräche jetzt auch so ineinander vernetzt sind. Wenn jemand in so einer Situation steckt und noch nie da draußen war und sich gar nicht von außen betrachten kann und gar nicht sagen kann, ja, jetzt sitze ich schon wieder in der Höhle des Löwen und es gar nicht erkennt, sondern von außen jemanden braucht, der ihm das sagt, dann sind aus meiner Erfahrung diese Geschichten so hilfreich. Diese Märchen oder Transformationsgeschichten, weil in denen so viel Wahrheit steckt und auch wenn bestimmte Fähigkeiten ausgeschaltet sind und der Zugang zu den Gefühlen und Bedürfnissen nicht da ist, dieses Herz, das es spürt, das ist ja trotzdem da. Und auf eine gewisse Art ist es ja trotzdem zugänglich. Es ist trotzdem das Wissen da. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht, ich bin unglücklich. Es geht mir nicht gut. Also auch wenn ich nicht erkennen kann, das ist jetzt der Löwe, spüre ich ja trotzdem, mir geht's nicht gut. Ich möchte hier raus. Es stimmt was nicht.
Genau.
Dieses ist ja immer da. Zumindest ging's mir immer so. Also auch wenn ich nicht erkannt habe, also ich habe die eine ähnliche Erfahrung mit Freundinnen, die oder eine Freundin, die mir einfach nicht gut getan hat, wo ich irgendwann gemerkt habe, oh Mann, das ist ja echt heftig, dass ich da drauf reingefallen bin. Und es erst im Nachhinein, im Abstand erkennen kann. Damals habe ich den Worten geglaubt und es war aber auch, während ich das geglaubt habe, immer das Gefühl da, ah, ich habe es gespürt, aber ich habe meiner Wahrnehmung nicht getraut. Und diese Gesch jetzt, genau, jetzt habe ich einen großen Bogen geschlagen. Diese Geschichten, die haben ja oft diese Kraft, einem zu seiner eigenen Wahrheit zu führen und daraus zu begleiten.
Ja, also das ist auch was, ich liebe das selber auch in meiner Freizeit. Ich liebe Geschichten, die so ein bisschen an dieses kollektive, archetypische Unterbewusstsein angreifen. Ne? Weil da sind Wahrheiten drin verborgen, das sind energetische Gesetze. Also was mir gerade noch einfällt, ist beispielsweise, das kennen bestimmt auch viele deiner Zuhörerinnen, Harry Potter. Ja, also. Und da geht es jetzt nicht großartig darum, dass die Quidditch spielen oder so, aber was ich so, das hat so eine symbolische Wirkung. Also er trägt ja diesen Teil von Voldemort, dem Bösen, ne, in sich und muss sich dann sozusagen selbst opfern, um letztendlich diesen Teil aus sich herauszubekommen. Und trotzdem kämpft er gegen ihn. Das ist genauso wie dieses Bild mit Herr der Ringe, was du jetzt mit dem Blogartikel gemeint hast. Da geht es, glaube ich, um diesen Überbegriff Energievampirismus. Ne? Wie funktioniert
Genau.
sowas denn? Und da gibt es eben diesen Zauberer Gandalf, der dann da durchgeht und den König Theoden versucht zu befreien. Und der wehrt sich aber erst, ne? Weil er auch diese Energie von diesem Zuflüsterer in sich trägt oder diese Energie von dem bösen Zauberer. Und das ist diese Wahrheit, die da drin steckt, dass diese eigene Klarheit, die der Zauberer mitbringt, der sieht den König. Der lässt sich nicht täuschen von dieser Energie, die drüber liegt, sondern er geht auf diesen König zu und spricht mit ihm und lässt sich nicht beirren und irgendwie belabern. Und das ist natürlich was, das hat eine Kraft und eine Wahrheit in sich, die kann ich deswegen besser annehmen, weil es nicht auf meine Situation bezogen ist, sondern es erinnert was. Also das triggert eine Energie in mir, die sich erinnert und dann geht auf einmal was auf. Und dann kann ich es aus der Geschichte heraus übertragen. Ich glaube, das ist diese Kraft, die diese Geschichten haben. Wie gesagt, bin ein ganz großer Fan von, weil das sind Geschichten, wir wissen alle, was gemeint ist dabei. Da muss man gar nicht mehr viel erklären durch die Symbolik, die da drin liegt und die Energie, die diese Symbolik in sich trägt.
Also die Transformation drin verpackt und wenn man der Geschichte folgt, dann kann eine eigene Transformation passieren.
Ja, genau. Genau.
Wie findest du diese Geschichten? Weil ich fand es richtig genial, deinen Blogartikel vielleicht, ja, ich verlinke ihn unten auch gerne, weil ich den so toll finde. Wie findest du die Geschichten?
Ich würde eher sagen, die Geschichten finden mich. Also das ist gar nicht so, dass ich aktiv auf die Suche gehe, sondern ich glaube, dass es so ist, dass wenn mir Dinge widerfahren sind, und ich mache ja auch viel selber innere Arbeit, und ich erkenne, dass etwas in mir Befindliches sich wiedererkennen lässt, dann weiß ich genau, das ist eine Geschichte, die kann nicht nur für mich gelten, sonst wird es die Geschichte nicht geben. Und dann kann ich überlegen, okay, was ist denn in der Geschichte, was ich da bei mir wiederfinde, was ich bei meinen Klienten wiederfinde. Und es war einfach so, dass ich irgendwann mal nachmittags da saß bei einer Tasse Tee und dann kam dieses Thema und der Wunsch auch von der Klientin, schreib doch mal was oder mach was zum Thema, wie schütze ich mich vor, ne? Also Energieabzug oder so, Energievampirismus. Und ich denke, es gibt keinen Vampirismus, ne? Es gibt die fehlende Klarheit, die dem Vampirismus die Tür öffnet. Und dann kam diese Erinnerung an diese Szene aus Herr der Ringe und dann dachte ich, genau das ist das, was da passiert. Und die Protagonisten zeigen ja auch, was die Lösung ist. Ne? Da müssen wir nicht nochmal die 300. neue Technik der Psychotherapie erfinden, sondern dieses Wissen ist uralt. Es ist da und wir replizieren es in unterschiedliche Sprachen und haben unterschiedliche Techniken, aber die Weisheit, die ist schon da.
Spannend.
Und du kennst vielleicht ja auch die Bhagavad Gita, diese Geschichte aus dem Hinduismus, und da finde ich es ja auch sehr. Das ist ja auch so symbolträchtig, als Arjuna sich wehren will gegen diesen Krieg und sagt, ich möchte nicht in diesen Krieg ziehen und dann muss ich meine Brüder erschlagen. Und Krishna sagt ja zu ihm, das ist genauso das Göttliche wie alles andere. Also, ne, also dieses umarme eben auch das, was jetzt gerade stattfindet, denn das ist auch geboren aus diesem großen Göttlichen. Und auch das sind wiederum Wahrheiten ganz alter Geschichten, die wir auch in Spielfilmen und so weiter immer wieder finden, finde ich.
Das stimmt. Mir fällt gerade auch nochmal, du hast den Harry Potter angesprochen. Der fällt mir nochmal ein. Was mich, ja, als Hypnotherapeutin denke ich, da ist so viel hypnotherapeutisches Wissen auch eingearbeitet. Mir fällt als erstes ein, diese Spinne, der er Rollschuhe angezogen hat, die quasi dann
Ja.
vollkommen ihre Bedrohung verliert.
Stimmt.
Und das ist was, was durch Bilder ja ganz viel Einfluss haben kann.
Das finde ich spannend, dass du genau das jetzt aufgreifst, weil das stimmt. Das ist, glaube ich, mit diesem Irrwicht, den sie da in den Schrank gesperrt haben, der dann die Gestalt dessen annimmt, wovor du am meisten Angst hast. Ne? Und du entkräftest deine Angst, indem du es lächerlich machst, also dir was visualisierst, das ist ja das, was hypnotherapeutisch dann ist, ne? Dass du was
Genau.
visualisierst, was dem eine andere Qualität gibt.
Ja, oder jemanden rausführen aus so einem, aus dem, wo er drin ist. Und da denke ich jetzt wieder an dieses Gebäude, dieses Gedankengebäude, das man haben kann, wenn man in so einer toxischen Beziehung gelandet ist. Wenn ich jemanden begleite und ich merke, oh, da ist jetzt eine Frau, die strengt sich unglaublich an. Die hat eine Anstrengung, das da recht zu machen und es allen recht zu machen. Und ich dann sage, also tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss, aber ehrlich gesagt, diese Situation kannst du gar nicht recht machen. Das geht gar nicht, das so zu lösen, sondern du kannst es, da können nur Fehler passieren. Es geht gar nicht anders. Und ja, mit so einem Blick nach draußen oder diese die Wahrheit dahinter zu sehen und das sichtbar zu machen, das löst das Ganze dann irgendwie auf und dann ist es auch möglich, mit ein bisschen mehr Humor das zu sehen. Also das ist das, was ich sehr schätze. Früher war ich selber so drin gefangen, dass wenn mir jemand sowas erzählt hat, dann bin ich selber immer ganz viel kleiner geworden und stiller geworden und dachte, oh Gott, das ist alles ganz schlimm. Und zum Glück haben wir ja Supervision, dass die Supervisoren uns da wieder rausholen können. Und das merke ich, das passiert mir seit sich mein Trauma gelöst hat, nicht mehr. Ich baue mich selber nicht mehr in diese Hilflosigkeitsdinger ein, sondern ich kann von außen drauf schauen und kann sagen, okay, da bist du oder da sind sie jetzt gelandet und da kommen wir mal wieder raus.
Ja, und super mit dem Humor, das finde ich klasse. Das ist auf jeden Fall, das sind die Flügel, auf denen man da rausschweben kann, ne?
Genau,
Leichter.
diese Leichtigkeit. Ah, schön. Die Flügel, die du erwähnst von deinem Logo. Das mag ich, das finde ich so schön, dein Logo mit der Blüte und mit den Flügeln, oder?
Ja, das Logo mit den Flügeln wird sich jetzt verändern. Also da bin ich gerade dran in einer Redefinition dessen, was ich tue. Aber also die Symbolik ist vielleicht sogar nur noch schönere. Da wird jetzt ein Delfin an die Stelle des Vogels treten, der aus dem Strudel in die Freiheit springt, ne? Genau.
Schön.
Ja, das ist tatsächlich Programm. Oder das gewünschte Programm. Und irgendwas wollte ich noch zur Leichtigkeit sagen. Ja,
Leichtigkeit.
weil du das vorhin auch diagnostisch gesagt hast, das finde ich persönlich ein sehr, also man erkennt sehr gut, ob jemand eine Flexibilität hat hinsichtlich dieser Möglichkeiten, die bestehen auch, je nachdem, wie ernst es ist, ne? Also wie ernst es sich anfühlt und wie zementiert diese Vorstellung vielleicht auch ist. Und ich glaube, umso mehr braucht es dann auch diese Leichtigkeit wieder und dieses sich selbst nicht so ernst nehmen. Und das heißt nicht die Gefühle nicht ernst nehmen, sondern was der Kopf sich so zusammengezimmert hat. Ja, und da vielleicht mal mit ein bisschen Leichtigkeit über sich zu zwinkern zu können und zu sagen, okay, will ich gerade offensichtlich die Welt mal wieder retten? Ne? Hat schon wieder nicht funktioniert. Sowas aber auch. Okay, wer kommt denn das
Es
jetzt? Ne? Wie kann
funktioniert
das denn
einfach nicht.
sein? Streng mich doch so an. Ja, und dann wird es ein bisschen leichter und das ist so wichtig.
Richtig.
Genau.
Für wen ist denn dein Buch, für wem würdest du denn dein Buch empfehlen?
Das ist eine sehr gute Frage, die mich noch niemand gefragt hat. Deswegen muss ich kurz überlegen. Also, ich glaube, es ist schon wichtig, dass jemand, der das Buch sich zulegt, wirklich auch bereit ist, auf sich selber zu schauen. Und ich habe auch Verständnis dafür, weil ich selber auch lange Zeit so war, dass ich dachte, ich will gar nicht bei mir gucken, ne? Ich will beim anderen gucken. Und es ist so, dass die Wut ganz, ganz am Anfang auch wichtig ist, ne? In Form von, ich spüre mich durch die Wut. Du hattest in unserem vergangenen Interview was ganz Schönes gesagt, was ja bei mir dann auf dem Kanal ist, dass oft die Schuld wie eine Krücke ist zur Verbundenheit. Und genauso ist es in dem Fall so, dass am Anfang von so einem Prozess die Wut eine Form von Klarheit ist, die dir zeigt, wo dein Weg eben nicht mehr hingeht. Also eine Form von Krücke oder Stütze zur Verbindung mit dir. Ja, und auch zu einer Art von, wie wünsche ich mir Verbindung mit anderen. Deswegen ist es schon gut, es durch Wut auch von sich fernhalten zu können am Anfang. Es ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, um das Buch zu lesen, sondern ich denke, es sollte jemand sein oder das wäre am besten für dich geeignet, wenn du es liest, wenn du sagst, okay, ich möchte was verstehen, ich möchte, dass mir das nicht nochmal passiert, ich möchte wissen, was es mit mir zu tun hat. Ich möchte Ansatzpunkte finden, dass ich auch sehe, mit welchen Themenfeldern hängt es zusammen, was könnte da noch versteckt sein. Also es gehen ja so ein paar Seitenstraßen ab von diesem Buch, ne, dass man sagen kann, okay, hier könnte ich noch gucken, da könnte ich noch gucken. Und ja, also Menschen, die sich einfach bereit sind, auf sich selber einzulassen und sich da ehrlich zu begegnen. Ich glaube, das ist so die einzige Voraussetzung.
Es ist ein Arbeitsbuch
Auch, ja,
und
ich würde
sich.
sagen, es ist ein Prozessbuch.
Was ist denn das, was bestmöglich dabei rauskommen kann, wenn sich jemand darauf einlässt, auf das Buch?
Also ein ganz großes Haus, eine Villa, ein Pool, ein Pferd, ein Boot. Nein, was bestenfalls rauskommen kann. Also bestenfalls kommt dabei raus, dass jemand nicht nur versteht, sondern fühlt. Und ich hoffe, dass ich das in diesem Buch wirklich transportieren kann, dass es so wichtig ist, in der eigenen Anbindung mit sich zu sein, dass das A und O ist, dass das Leben steht und fällt damit. Also wenn wir nicht in dieser Verbundenheit mit uns sind, können wir diese Verbundenheit mit anderen nicht leben. Und wenn dann klar geworden ist, okay, das ist wichtig, das wäre schon mal das Main Learning, ich darf das, das ist wichtig. Und wenn klar geworden ist, okay, welche, sag mal, natürlichen Fressfeinde gibt es denn für meine Verbundenheit mit mir in solchen Konstellationen? Und ja, also welche Form von Immunisierung kann ich mir da zulegen? Welches Bewusstsein brauche ich? Ich glaube schon, dass es rüsten kann und immunisieren kann. Es ist ein Prozess, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Weg in eine neue Form von Erkenntnis bringen kann, ein neues Bewusstsein. Genau, und dass man vielleicht künftig einfach sagen kann, oh, da weiß ich, da fliegt mich jetzt was an. Da bin ich jetzt vielleicht auch wirklich in einer Euphorie, ja, weil, wow, da idealisiert mich jemand oder lobt mich, stellt mich auf den Sockel. Aber ich bin jetzt eher mal vorsichtig und gehe 2 Schritte zurück, weil ich die Erfahrung gemacht habe, da ist nicht alles drin von mir, da wird nicht alles gesehen. Es könnte sein, dass das Programm in dieser Konstellation ist, das biete ich mir an. Also auch Verzicht auf so eine Ego-Politur beispielsweise. Also zu erkennen, wo kann ich zurückgehen? Zu mir, immer wieder zurück zu mir, zum vollständigen Ich, was ich bin mit Licht und Schatten. Und wie kann ich mich so in Beziehungen einbringen, dass ich authentisch bin? Genau, das wäre die ganz kurze Antwort auf diese Frage.
Ja, ist wichtig.
Lebensfreude, das würde ich mir wünschen, dass die Menschen mit einer Lebensfreude kommen.
Super, das ist ja, wie gesagt, ich habe am Anfang meine Begeisterung ja schon ausgedrückt, weil ich sagte, ich bin so leid, wenn jemand sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass es wieder eine toxische Art ist, sich damit auseinanderzusetzen und nicht differenziert, was es erfordert, sondern wieder schwarz-weiß. Weil das
Genau.
ist, wenn das Nervensystem im Kampf-Flucht-Modus gelandet ist und da finden diese Prozesse statt, da ist einfach alles schwarz-weiß. Und mit Schwarz-Weiß komme ich aus dem Schwarz-Weiß nicht raus. Das ist so, wie
Nein.
wenn ich sage, ich bin im Kampf-Flucht-Modus und ich kämpfe mich da raus. Das geht auch nicht. Das geht nur mit Vertrauen und Sicherheit.
Genau. Ja, und das, also vielen Dank für diese warmen Worte, die muss ich erst immer so, okay, das ist viel, ne? Das ist so landen zu lassen, auch das berührt mich natürlich schon sehr, wenn du sowas sagst. Und das ist wirklich auch, was ich bin es auch leid. Ne? Dieses, ich glaube, wir brauchen das, ne? Das ist wie so eine Art überflüssige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in der Entwicklungsgeschichte. Mensch, das brauchen wir, ne? Das hält uns auf. So, und das könnte viel leichter gehen. Und wenn das erkannt wird und die Menschen auch mehr, ich muss kurz unterbrechen, aber das ist das, was du hattest das mal gesagt und ist schon 3 Jahre her oder 4, dass du gesagt, ja, Menschen, das hat mich begleitet die ganze Zeit, auch beim Schreiben vom Buch und immer mal wieder zwischendurch, das hatte Shibani als gemeint, ne? Echonarzissmus. Ja, also dass jemand, der Narzissmus erlebt, um es jetzt in diesen Begriff, den ich nicht mag, den du nicht magst, aber um es da reinzupacken, der hat das Echo von dem, was er erlebt hat. Und dieses Echo dann wieder nach außen zu geben, auch wieder schwarz-weiß, das ist nicht die Lösung, das ist nicht der Ausstieg aus der Toxizität. Das ist das Weiterführen von Toxizität.
Genau.
Ja. Ja. Und das darf aufhören, weil das führt nirgends hin. Und das
Dafür
sind wir
braucht es
nicht.
Tiefe und die ist in diesem Buch drin und deshalb finde ich das lesenswert und deshalb empfehle ich es gerne. Deshalb habe ich dich eingeladen und es wurde Zeit, dass sowas geschrieben wird, weil es ist so viel toll, wie du es erklärt hast. Es ist Zeitverschwendung. Es ist so viel da draußen unterwegs, was wirklich Zeitverschwendung ist.
Ein Krieg, den wir nicht führen müssen.
Denn es nicht lohnt, genau. Und das ist wieder mit der Höhle des Löwen. Da sagt wieder der Löwe, komm in meine Höhle. Da ist warm und es funktioniert wieder nicht.
Und die Lösung ist eben nicht, eine eigene Höhle aufzumachen und alles klein zu trampeln, was dann reinkommt. So, ne? Also mit dem Themenfeld Echo.
Und wie ist
Ja.
dann die Lösung, wenn wir bei dem Bild bleiben?
Also ich glaube, die Lösung ist einfach zu erkennen, dass das, was in einem selber ist, schützenswert ist. Schützenswert ist und liebenswert ist. Und dass das, was liebenswert ist, in allererster Linie dadurch geschützt wird, dass wir selber lieben, was wir sind. Und es ist nicht einfach, weil es gibt viele Dinge, die wir an uns nicht leiden können oder mit denen wir strugglen. Aber es geht gar nicht darum, das umzusetzen, sondern diese innere Entscheidung zu treffen, das ist die Richtung, in die ich mich bewegen möchte. Und dann ist es fast natürlicherweise so, dass alles, was dem entgegensteht, einfach irgendwann abperlt. Dass man sagt, da kann ich Nein dazu sagen, weil ich weiß, dass es mir nicht dient. Weil wenn du nicht leuchtest, dann kannst du auch andere nicht zum Leuchten bringen. Wenn ich nicht leuchte, kann ich auch andere nicht zum Leuchten bringen. Dann ist es kein Geben und Nehmen in der Verbundenheit. Dann bleibt es ein Abhängigsein aufgrund eines Vertrags. Ich mache das für dich, deswegen musst du das für mich machen. Machst du das nicht für mich, dann bin ich beleidigt mit dir. Also, dass wir diesen Sprung in den Beziehungen raus aus der Co-Abhängigkeit oder Abhängigkeit schaffen, in dieses autonome Überlassen fließen zueinander. Ne? Und jeder darf leuchten, so wie er das mag. Und jeder
Gut,
darf auch mal
dass
dunkel sein, so wie er das mag und braucht.
Gut, dass du jetzt auch noch konkrete Beispiele nennst, dass es nicht so abstrahiert auf einer theoretischen Ebene ist, sondern ganz lebenskonkret, lebenspraktisch, so wie es jeder für sich im Alltag erlebt.
Also da könnte ich noch viel mehr darüber erzählen, weil ich bin durch diesen Prozess ja selber durch und auch noch drin. Also das hört, glaube ich, auch nie auf.
Hört nicht auf. Das ist eine Illusion, zu sagen, ich habe es erreicht, ich habe es geschafft.
Ja, nee, es geht weiter. Und das ist aber diese Freude an dem, dass es weitergeht und diese Veränderungen. Wir haben oft so die Erwartung aus Selbstliebe. Selbstliebe ist nicht, dass ich einen Schalter umlege und dann ist es das, sondern das kann ja sein, dass ich Selbstliebe gar nicht spüre. Und dann fühle ich mich vielleicht schuldig dafür, dass ich es nicht spüre. Aber allein die Tatsache, dass man zum Beispiel jetzt rausgeht, spazieren geht, sich auf die Yogamatte stellt oder eine Meditation macht, das ist ja Arbeit für die Selbstliebe. Und dann ist es eben erstmal die Anerkennung dessen, hey, irgendwie muss ich mich ja selber lieben, sonst würde ich das nicht machen. Und das ist ein Prozess, wo ich denke, da braucht es auch eine Achtsamkeit und eine Anerkennung dessen, was man so tut. Also wo viele das unter den Scheffel fallen lassen. Ne? Und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, das kann ich aus Erfahrung sagen, wo dieses Gefühl zum eigenen intuitiven Erleben so ist, dass man sagt, es gibt etwas, was viel wichtiger ist, als jetzt irgendeine externe Erfahrung zu machen, die vielleicht voll der obermega geile Kick ist. Und diese Wichtigkeit liegt in dieser Verbindung zu mir. Und das ist was, da bin ich das erste Mal auch tatsächlich ganz berührt in Tränen ausgebrochen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig ich mir geworden bin. Jetzt gar nicht vom Ego her, sondern gerade das, was ich vorhin sagte, mit diesem, ich bin schützenswert. Das muss nicht immer wieder in diesen gleichen Kreislauf eingehen, sondern ich darf den Ball weglegen. Das ist okay. Genau.
Super. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er mag nicht nur dieses Buch lesen, sondern auch in eine Begleitung mit dir einsteigen, wie kann denn das ablaufen?
Also das ist mit der Webseite relativ einfach. Da gibt es einen Zugang zu so einem Buchungskalender. Du hast, glaube ich, auch einen von Calendly, ne? So was Ähnliches habe ich auch. Da kann man sich unverbindlich für ein Vorgespräch eintragen. Aber es gibt auch jede Menge kostenlose Videomaterialien auf dem YouTube-Kanal oder auch die Blogartikel, so wie du es gesagt hast. Die sind manchmal tapetenlang, weil ich mich auch nicht so gut kurz fassen kann, wie man merkt. Genau, aber sonst kann man natürlich auch Kontakt mit mir aufnehmen und dann trifft man sich so wie jetzt wir zwei uns hier in Zoom treffen oder auch nur per Voice. Das geht natürlich auch. Das wäre so der Weg.
Das heißt, jemand meldet sich bei dir und sagt, ich habe da ein Thema und bekommt erstmal ein kostenloses Gespräch und dann redet ihr drüber, was ist konkret, was ist speziell für den Fall zu
Genau,
empfehlen.
genau. Also dieser Raum erstmal, um zu gucken, wie sieht es denn gerade im eigenen Universum aus, was ist denn da gerade dran und welche Themen zeigen sich und kann man sich das überhaupt vorstellen, weil das hattest du auch mal gesagt, ne, es gibt ja jede Menge Berater und Begleiter und es muss auch nicht immer zwangsweise harmonieren. Und dann kann man dann auch ehrlich sagen, okay, passt vielleicht nicht oder passt
Genau, das
vielleicht auch
ist ganz
doch.
wichtig. Ja,
Ja.
ganz wichtig.
Genau.
Gut. Ich danke dir, Christina, dass du gekommen bist, dass du da warst. Und ja, ich hoffe, dass dein Buch ganz vielen Menschen ganz viel Klarheit geben kann, dass sie den Durchblick kriegen
Vielen lieben Dank.
in
Und danke nochmal für die
toxischen
Einladung, dass ich da sein durfte. Wirklich, wirklich schön. Ja,
Beziehungen.
und
Sehr gerne. Ja, und dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke, dass du bis zum Schluss, bis zum Ende durchgehalten hast. Und ich freue mich, wenn auch du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald.